Mittwoch, 18. August. Um 8 Uhr geht der Wecker. Ich schlüpfe dann jeden Morgen in meinen Jogginganzug, fahre zum Bäcker, hole Brötchen und die Zeitungen. Ja, das gehört für mich dazu.
Ich muss euch was gestehen. Ich habe früher mal in einem fremden Tagebuch gelesen. Ich habe die Sachen von meinem Papa durchwühlt und da lag's dann. Immer wieder neue Einträge, immer neuer Lesestoff, immer neue Enthüllungen. Zu meiner Verteidigung, ich war da nicht allein. Real Talk jetzt, mein Papa war Stammleser der Bild. Die lag in seiner Arbeitstasche drin und ich habe sie mir dann immer geschnappt und den Sportteil gelesen. Und da gab's dann so Auszüge aus diesem Tagebuch. Und ich habe mir dieses Tagebuch dann irgendwann auch gekauft und habe es dann aber nach 10 Seiten nicht mehr ertragen. Echt nicht meine Art von Literatur. Aber hier und heute nehmen wir es uns nochmal gemeinsam vor. Mein Tagebuch von Lothar Matthäus. Denn wir wollen ganz nah ran an den alternden Bundesliga-Star, der mit 35 Jahren meint, er müsse im Anschluss an die Saison 96-97 mit den Kollegen von der Bild unbedingt ein Tagebuch veröffentlichen. Mein Name ist Markus Kafka und ihr hört 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus. In seinen eigenen Worten. Heutzutage ist es ja normal, dass jeder größere Verein eine mehrteilige Streaming-Doku über sich selber anfertigen lässt. Schön rundgeschliffen durch die eigene PR-Abteilung. Aber Mitte der 90er war Lothars Tagebuch ein Spektakel. Ein Bericht aus dem Innenleben der Bayern-Kabine. Ein Skandal. Vielleicht auch, weil Lothar darin ziemlich von oben herab und altklug über Bayern-Kameraden und Nationalspieler urteilt. Zum Beispiel, wenn es um Mehmet Scholls Eheprobleme geht. Während Lothar selbst einsam und verlassen im Hotel wohnt, weil seine Frau Lolita mitsamt Sohnemann Loris in der Schweiz hockt. Und die Ex-Frau Silvia mit den Töchtern Viola und Alisa mit neuem Mann in Kitzbühel. Tagebuch und veröffentlichen. Das ist ja eh ein Widerspruch in sich. Nicht umsonst haben diese Büchlein manchmal so ein kleines Schloss dran, damit eben niemand Fremdes da reinschauen kann. Tagebucheinträge sollten einfach privat bleiben, bis dann 200 Jahre später Historiker ihre Doktorarbeiten darüber schreiben. Das muss Lothar auf die harte Tour erfahren. 15 Jahre später nimmt er Stellung zu dieser in der Rückschau vielleicht doch nicht so tollen Idee.
Wir setzten uns zusammen und gingen die Schlagzeilen der letzten Monate durch. Ich redete, die Redakteure notierten. Bevor es zu lesen war, wurde spekuliert, dass ich darin abrechne. Mit Herrn Klinsmann. Wieder einmal müssen Jürgen und Thomas Helmer im Büro von einem der Großkopferten gesessen haben. Sie sprachen über das Buch und überlegten sich Konsequenzen.
Der angesprochene Thomas Helmer hat unserem Redakteur Stefan Rommel beim Treffen im Hotel Grand Elysée in Hamburg zu diesen Konsequenzen Folgendes erzählt.
Ja, es war eine wilde Zeit, was soll ich sagen? Ja, aber ich erinnere mich, Lothar hat ja dann auch das Buch noch geschrieben. Ja, das war auch eine, im Nachhinein auch eine ganz blöde Situation, weil die, ich glaube, wir 7 Bayern, die bei der Nationalmannschaft fahren, haben dann gesagt, es geht nicht, ne, das, also, solange man zumindest auch noch aktiv ist, dass Lothar über Jürgen Klinsmann dann auch einige Dinge schreibt. Jürgen war natürlich stocksauer, ist auch klar, logischerweise. Und wir haben dann damals ein Schreiben aufgesetzt. Und ich habe das zu Bayern gefaxt. Ich habe das geschrieben auch noch, Handschrift. Das muss irgendwo noch im Safe liegen. Ich war wieder so blöd. Nein, ja, ich habe die gesagt, komm, ich mache das dann. Und daraufhin rief mich, ich glaube, wir waren in Nordirland im Trainingslager, ich weiß aber nicht mehr genau, rief Franz Beckenbauer mich an und sagte, ja, Lothar muss jetzt als Kapitän, das geht nicht im Moment, ja, ist nicht gut und du musst das machen. Und ich weiß nur, dass der Rest dann gesagt hat, wieso du jetzt? Also nur um die Situation beim FC Bayern auch zu beschreiben, es war jetzt nicht so, dass alle immer auf einer Wellenlinie waren. Und so bin ich eigentlich Kapitän geworden, weil Lothar dieses Buch geschrieben hat.
Und so klingt das in Lothars eigenen Worten.
Ich bin nicht glücklicher mit Kapitänsbinde. Aber auch hier hat mich die Art und Weise der Degradierung getroffen. Gegen das, was Philipp Lahm vor einigen Monaten in seinem Buch veröffentlicht hat, war mein erstes Buch Kinderlektüre. Am Tag der Buchvorstellung in München musste ich in der Bayernzentrale antanzen. Ich brachte ein paar Exemplare mit, quasi als entlastenden Beweis. Aber die Entscheidung war gefallen. Ich denke, das war Klinsmanns Werk. Genauso wie er wohl nicht ganz unbeteiligt war, dass Otto Rehhagel ein halbes Jahr vorher, 2 Tage vor Saisonabschluss und trotz des Erreichens des UEFA-Cup-Endspiels gefeuert wurde.
Stefan Rommel hatte neulich auch Lothars Ex-Spezl, den Ex-Bildreporter und Ghostwriter des Tagebuchs Wolfgang Ruiner an der Strippe. Der sitzt in Spanien, sorry für die Tonqualität, und findet auch, dass es keine wirklichen Skandale in dem Buch gibt.
Und das Tagebuch wurde dann, obwohl es noch nicht am Markt war, war schon ausverkauft und war schon ein Skandal. Weil sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Wir haben alle Angst gehabt, dass da irgendwas aufgedeckt wird. Aber es ist ja nichts aufgedeckt. Nichts.
Wir haben noch einen anderen Medienexperten um seine Einschätzung gebeten. Kai Tramann, über 20 Jahre bei der Bild, zuletzt Mitglied der Chefredaktion und Produzent des Fußballpodcasts Phrasenmäher, in dem auch Lothar zu Gast war. Er hat Springer 2022 verlassen und ist jetzt Coach und Berater.
Und er hatte mal über dieses Tagebuch gesagt, dass er das sehr gerne gemacht hat und dass er das nicht schlimm fand, weil er ja auch niemanden irgendwo vernichtet hat. Und dass er natürlich eine gewisse Nähe hatte zu Bild. Und er hatte das so beschrieben, ihr habt gute Geschichten gehabt. Ich wurde manchmal auch vielleicht ein bisschen besser benotet, als ich es verdient gehabt hätte. Aber wir beide haben niemandem geschadet, also weder Bild noch er. Und das zeigt dann so ein bisschen wieder die gute Absicht, die er eigentlich hat. Und vielleicht hat er damals einfach auch nicht an alles gedacht, was daraus resultiert.
Von Tramann bekommen wir noch ein schönes Bild gezeichnet, was Lothars Charakter ausmacht. Und das erklärt auch, warum er in dieser Phase im Team nicht besonders gut ankam.
Alle Läufer bei einem 100-Meter-Lauf vereinbaren, dass sie gleichzeitig ins Ziel laufen. Und kurz vorm Zielfoto streckt Lothar nochmal einmal so ganz kurz die Nase raus, ne, und sagt, okay, jetzt haben wir alle gewonnen, aber auf dem Treppchen als Erster stehe ich. Und kann mir vorstellen, dass das in vielen Phasen in der Mannschaft, in den 90ern, bei Bayern, in der Nationalmannschaft, dazu geführt hat, dass Menschen ihn einfach auch kritisch sehen und sich denken, Alter, du machst hier immer wieder dein eigenes Ding und am Ende geht es nur um dich.
Ich möchte euch an dieser Stelle einladen, das folgende Jahr anhand von Tagebucheinträgen mitzuerleben, nachzuvollziehen, wie es soweit kommen konnte. Ich hoffe, ihr habt Ketchup und Steakmesser am Start, denn es gibt Beef, ganz viel Beef. Und natürlich Lothars Familien- und Liebesleben, wie es sich für ein Tagebuch gehört. Los geht's im Juli 1996, nach der EM, die Deutschland ohne den ausgeboteten Lothar gewonnen hat. Erstes Thema: natürlich Jürgen Klinsmann.
Freitag, 12. Juli. Ich bin eingeladen von der FIFA. Spiele in der Weltauswahl zugunsten UNICEF gegen die Olympia-Auswahl von Weltmeister Brasilien. Viel wichtiger als das Spiel, ich treffe dort Jürgen Klinsmann und Franz Beckenbauer. Das Gespräch muss über die ganze Saison entscheiden. Zu viel ist vorgefallen zwischen uns. Wird es der Frieden von New York? Die FIFA hat den Flug gebucht. Erste Klasse, Reihe 3, Platz A, ein Fensterplatz. Ich kann die Beine ausstrecken. Mehr als 9 Stunden sind es bis New York. Ich habe Zeit zum Nachdenken. Meine Gedanken gehen zurück. Zum ersten Training. 5 Wochen hatte ich Urlaub. So lange wie nie zuvor in meiner 17-jährigen Profikarriere. Eigentlich muss ich Bertie Vogt sogar dankbar sein, dass er mich nicht mitgenommen hat nach England. Denn so konnte ich endlich alle Wehwehchen auskurieren.
Okay, dass Klinsi eine prägnante Rolle im Tagebuch spielen wird, wissen wir bereits. Aber auch ein anderer Nationalspieler bekommt viel Raum in diesen Aufzeichnungen. Mario Basler, der schon auf der zweiten Seite auftaucht.
Meine Gedanken gehen zu Mario Basler. Viele waren skeptisch, als er kam. Auch in der Mannschaft. Ich nicht. Ich habe mir gesagt, Klasse wird sich durchsetzen. Und der Mario macht einfach Sachen, die kein anderer drauf hat. Mit Mario habe ich mich auf Anhieb verstanden. Er ist wie ich. Spontan, geradeaus, manchmal aufbrausend und oft impulsiv. Aber der Mario ist eine ehrliche Haut.
Ihr dürft gespannt sein, ob Lothar am Ende der Saison noch genauso über den impulsiven Mario denkt. Aber erstmal gibt's ja noch ein Hühnchen mit Jürgen Klinsmann zu rupfen.
Samstag, 13. Juli. Es ist das erste Mal, dass ich Jürgen wiedersehe. Das erste Mal, seit er Europameister wurde. Das erste Mal nach unserem großen Krach. Ich gehe auf ihn zu, schüttle ihm die Hand. Glückwunsch, Jürgen. Er nickt. Draußen in Brooklyn fegt der Hurricane Bertha durch die Straßen. Ich stehe da gerade mit Journalisten, rede über das kommende Spiel. Da fällt das Licht aus. Stromausfall im ganzen Hotel. Gewitterstimmung. Genauso wie zwischen Jürgen und mir. Da geht die Tür auf und Jürgen kommt herein. Jürgen, sage ich zu ihm, ich glaube, wir müssen reden. Er sagt, okay, lass uns reden. Wir knallen uns alles an den Kopf. Alles, was sich aufgestaut hat. In München, in der Nationalelf, es geht richtig zur Sache. Wir diskutieren. Ich frage ihn noch einmal. Jürgen, hast du bei Berti dafür gesorgt, dass ich nicht mehr spiele? Es war mir zu Ohren gekommen, dass er sich auf der Reise nach Südafrika gegen mich ausgesprochen hatte. Dass er, der neue Kapitän, dafür sorgte, dass meine Karriere in der Nationalelf ein für allemal beendet war. Diesmal weicht er nicht aus. Er sagt, Lothar, ganz ehrlich, ich habe es nicht gemacht. Und es gibt für mich keinen Grund, dich auszuboten. Nach einer Stunde geben wir uns die Hand. Vorbei. Vergessen. Schwamm drüber. Der Friede von New York. Ganz wichtig für den FC Bayern. Denn bei allen Meinungsverschiedenheiten haben wir doch etwas gemeinsam. Wir sind beide sehr ehrgeizig und wollen beide den Erfolg.
Der Schulterschluss der beiden Stars hält noch am Saisonauftakt gegen St. Pauli. Lothar nimmt Klinsy sogar in Schutz und auch Mario Basler bekommt Lob.
Freitag, 16. August. Wir gewinnen 2:1. Kein Schönheitspreis, zwar aber 3 Punkte. Besonders gefreut hat mich der Traumeinstand von Mario Basler. Ein Tor legt er mit seiner Flanke vor. Das zweite macht er mit einem frech verwandelten Freistoß ins kurze Eck selbst. Was mich ärgert. Nachher stürzt sich alles auf Klinsy. Er soll Paulis norwegischen Manndecker Pedersen mit einem Ellenbogencheck absichtlich ausgenockt haben. Also, Klinsy ist sicher nicht mein Freund, aber er ist ein Sportler. Ihm da Absicht zu unterstellen, ist böswillig. Jedes Spiel muss er einstecken. Immer wieder Tritte in die Achillessehne. Da ist es doch nur natürlich, dass er sich auch mal wehrt, losreißen will. Ein Stürmer kann sich nicht alles gefallen lassen, sonst ist er chancenlos.
Am zweiten Spieltag gibt es nur ein 1:1 gegen den VfL Bochum mit Zaubermaus Darius Wosch. Die Bayern tun sich mit Trapps Viererkette schwer und nach vorne geht nicht viel. Trotz Scholl, trotz Basler. Die ersten dunklen Wolken ziehen auf.
Mittwoch, 21. August. Und schon wieder gibt es den ersten Zoff. Basler ist sauer, dass er in der 53. Minute raus musste. Wettert, da muss ich mit dem Trainer drüber reden. Klinsy musste nach 68 Minuten runter. Beklagt wieder die mangelnde Unterstützung aus dem Mittelfeld. Geht der Ärger schon wieder los?
Ja, lieber Lothar, der Ärger geht schon wieder los. Das ist schon ein seltsames Verhältnis der beiden deutschen Stars in den Reihen der Bayern. Hier der verbissene Mittelfeldstar mit den tollen Pässen, da der blonde Sunnyboy mit Torgarantie. Auf dem Platz haben sie sich super ergänzt. Klinsy startet in die Gasse, Lothar spielt den Ball steil und schon wird's gefährlich für die gegnerische Abwehr. Aber in der Kabine wird es mit den beiden nur gefährlich für den Teamgeist. Der sportliche Wert Klinsys ist ja nicht von der Hand zu weisen. In der Vorsaison mit 16 Toren und 3 Vorlagen Topscorer und 96-97 mit 15 Toren und 10 Vorlagen. Da kann man schon mal eine Führungsrolle beanspruchen. Bester Feldspieler nach Notenschnitt im Kicker ist jedoch in der Tagebuchsaison ein anderer. Lothar Matthäus mal wieder mit einem Schnitt von 2,82. Noch ist die Saison aber in vollem Gange. Im September 1996 geht es hoch her in München. Nicht nur, weil das Oktoberfest ansteht. Die Bayern gastieren am 10. September in der ersten Runde des UEFA-Pokals in Valencia. Mit dem Hotel Wolfgang Ruiner.
Und ich sage, Lothar, wir müssen uns zusammensetzen, sagt er zu mir. Kommst um 23:15 Uhr auf mein Zimmer. Sag ich, bist du narrisch? Da habt ihr schon Bettruhe oder was? Ich kann sowieso nicht schlafen. Am nächsten Tag spielen wir erst am Abend. Kommst raus. Gut. Ich schleiche mich im Hotel in sein Zimmer, gehe ins Zimmer. Auf einmal höre ich draußen Schritte. Sagt der Lothar, geh schnell ins Badezimmer. Gut. Geh ins Badezimmer. Zimmer klopft. Trapattoni. Trapattoni geht rein ins Zimmer und bespricht eine Stunde lang die Taktik mit dem Lothar. Die ganze Taktik vom Spiel. Und dann geht er raus und sagt, ciao, Ruiner. Mir ist die Lot runtergefallen. Der hat das überrissen, dass ich im Zimmer war.
Der Ruiner wird doch nicht etwa die ganze Taktik an den FC Valencia weitergegeben haben? Die Bayern verlieren jedenfalls mit 0:3.
10. September. Ich bin viel zu aufgewühlt, um jetzt schon schlafen zu gehen. Obwohl es inzwischen 2 Uhr nachts ist. Ich gehe an die Bar, diskutiere mit unseren Edelfans, die weite Reise mitgemacht haben. Dann ziehe ich mich auf mein Zimmer zurück. Zusammen mit Raimund Aumann, unserem ehemaligen Torwart und jetzigen Fanbetreuer. Wir rauchen, trinken und diskutieren. Über jede einzelne dieser verflixten 90 Minuten von Valencia.
Rauchen, trinken, diskutieren hilft wenig. Auch die Edelfans haben keinen brauchbaren Ratschlag parat. Denn Valencia ist nur der Auftakt. Es kommt noch schlimmer. Und zwar beim Spiel auf Schalke. Zwischen Papa Trapp und Sohn Lothar hat es schon in Mailand immer wieder mal Reibung gegeben, weil Lothar den Fußball offensiver denkt als der italienische Defensivtaktiker. Stichwort Catenaccio. Dieser Konflikt wird sich auch durch die zweite Amtszeit des Italieners ziehen, wie man in einem Tagebucheintrag vom 14. September nachlesen kann.
Samstag, 14. September. Heute hat's geknallt. Halbzeit in Schalke. Riesenstreit in der Kabine. Als Trapp in die Kabine kommt, schießt er sofort auf mich zu. Du bist schuld. Er schreit mich an. Auf Italienisch. Ich schreie zurück. Auch auf Italienisch. Trainer, da liegen Sie völlig falsch. 6 Bayern waren noch hinten gegen 2 Schalker. Warum soll ich da auch noch in der Abwehr rumturnen? Sicher, er hat recht, dass die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der Regel Meister wird. Aber meine Art von Fußball ist anders. Ich denke anders. Und den Schuh, dass ich am Schalke 1:0 schuld sein soll, den kann und den will ich mir wirklich nicht anziehen.
Lothar ist nämlich nie schuld.
Samstag, 14. September. Nach einer Stunde holt Trapp Klinsy vom Feld. Und das, obwohl Schalke immer noch 1:0 führt. Wir schaffen noch den Ausgleich. Als wir wieder in die Kabine kommen, ist Klinsy schon weg. Er sitzt ganz allein im Bus. Total frustriert.
Doch das Schalke-Spiel hat ein Nachspiel.
Dienstag, 17. September. Ein Freund spricht mich an. Auf Schalke, auf die Halbzeit, auf den Streit mit Trapp. Was war in der Kabine los? Da platzt mir der Kragen. Es geht mir auf die Nerven, dass alles, aber auch wirklich alles bei uns an die Öffentlichkeit kommt. Alle Interna, haarklein und ganz detailliert. Alle glauben immer, es kommt von mir. Das hat auch Berti Vogts immer vermutet. Aber ich habe in meiner Karriere nie Mannschaftsinterna nach außen getragen. Immer wieder wollen sie mir einen Strick daraus drehen, dass ich nun mal zu ein paar Journalisten einen besonders guten Draht habe und mit ihnen befreundet bin. Aber auch denen sage ich nur Dinge, die mich betreffen. Nicht Dinge, die in der Mannschaft vorgefallen sind. Geschweige denn in der Kabine hinter verschlossenen Türen passieren.
Wo war die undichte Stelle? Bis heute steht Aussage gegen Aussage. Uli Köhler war erst für den Bayerischen Rundfunk, dann für RAN, ganz nah dran an den Bayern. Ob er jemals mitgekriegt hat, dass Lothar Interna durchsticht?
Also ich kenne diese Maulwurf-Geschichte und natürlich sprechen viele Indizien dafür, dass der Lothar da dabei gewesen sein könnte, aber ich selber war nie dabei und ich kann es auch nicht beweisen.
Die Mannschaft ist indes auf der Suche nach Führung, nach Einheit, aber Lothar ist beleidigt.
Beim Training kommt Kahn zu mir, fragt, warum übernimmst du nicht wieder das Kommando? Jetzt, wo Klinsmann von der Rolle ist und Helmer verletzt, jetzt kommen sie wieder an. Aber im letzten Jahr, als es mir dreckig ging, als ich die Verletzungsprobleme hatte, da haben sie bei jeder Gelegenheit versucht, mir ans Bein zu pinkeln. In Hamburg haben mir sogar einige Mitspieler hinter vorgehaltener Hand unterstellt, ich wäre ein Simulant. Das habe ich nicht nötig, mir solche Unterstellungen gefallen zu lassen. Deshalb habe ich mich zurückgezogen. Und jetzt auch keine Lust mehr, wieder den Vorreiter zu spielen.
2 Wochen später steht das Auswärtsspiel gegen Bremen an. Lothar hat Oberschenkelprobleme und kann nicht mitspielen. Der Ex-Bremer Mario Basler hat vorher in der Presse gegen Werder vom Leder gezogen und zur Strafe gibt's eine 0:3-Klatsche an der Weser. Bester Mann auf dem Platz? Ex-Münchner Andi Herzog. Torschütze? Ex-Münchner Bruno Labbadia. Die Stimmung im Team ist jetzt schon am Siedepunkt.
Samstag, 28. September. In der Kabine hat es dann geknallt. Kahn, Strunz und Ziege, die vorher schon Dampf abgelassen haben gegenüber den TV-Reportern, übernehmen die Verantwortung. Strunz sagt, wir müssen uns aussprechen. Sofort. Am besten gleich am Flughafen. Oder noch heute Abend in München. Wir spielen nur Scheiß. Wir müssen uns brutal die Meinung sagen. So geht es nicht weiter.
Erstmal ist aber Oktoberfest und da hält es Lothar mit Ex-Trainer Udo Lattek. Du darfst nicht nur nach Siegen feiern. Am Montag ist es dann aber soweit. Morgens macht Trapattoni die Mannschaft im Training rund und abends trifft man sich bei Strunzens zu Hause in Ottobrunn. Zur Einordnung, die Mannschaft ist zu diesem Zeitpunkt Dritter mit 17 Punkten aus 8 Spielen. Luxusprobleme also?
Montag, 30. September. Beate Strunz hat kalte Platten fertig gemacht. Getränke stehen bereit. Alle, selbst die verletzten Helmer und Basler, sind da. Jeder geht sehr kritisch mit sich selbst und der Situation um. Wie schon in der Kabine von Bremen sind erneut Kahn, Strunz und Ziege die Wortführer, die Europameister. Und zum Schluss kommt es zum Schwur von Otto Brunn. Erstens, kein Neid mehr auf dem Platz. Zweitens, keine Kritik nach Fehlern. Drittens, gegenseitiges Anfeuern. Viertens, voller Einsatz. Ganz ehrlich, ich habe schon viele solche Aussprachen mitgemacht. Diese war gut, war konstruktiv. Trotzdem frage ich mich, warum müssen Dinge beschlossen werden, die für Profis selbstverständlich sein müssen?
Warum braucht es bei erwachsenen Menschen solche Friedensgipfel? Wundert Lothar sich da wirklich? Ganz ehrlich, mich überrascht eher, dass die sich überhaupt irgendwann mal zusammenraufen konnten. Dann lassen wir uns doch mal von Thomas Helmer durch die Bayern-Kabine jener Zeit führen. Vielleicht geht's euch ja wie mir. Ich kann das Testosteron förmlich riechen.
Rechts saß Lothar, links saß Effe. Ganz hinten an der Tür saß Cleansy. Da saß mein Zimmernachbar Mehmet, Mario, Oli Kahn. Du gehst einmal so rum und dann, ich meine, brauchst du die Namen nennen. Dann kann man sich schon vorstellen, was in der Kabine los war. Ne? Oder wie, ja. Das waren natürlich alles Alpha-Tiere. Die, und sich dann da einzugliedern, das ist gar nicht so einfach.
Mehmet weiß natürlich auch, aus einer Kabine voller Macker zu berichten und über Führungsquerelen, mit denen er als Kreativkicker ohne Führungsanspruch nichts zu tun hat.
Es ist ja immer so, wenn so eine mächtige Person wie Lothar, diese Art von Leitwolf, wenn der schwächelt, dann wittern andere ihre Chance. Und wenn dann einer geschwächelt hat und quasi sein Rudel so ein bisschen verloren hat und ein anderer hat das gemerkt, dann gab es das auch schon mal, dass dann der Nächste versucht hat, da den alten Leitwolf zu verdrängen. Thomas hat dann einen Führungsanspruch gehabt, Olli hat den sowieso gehabt, aber der ist ja als Torwart eh außen vor. Und Jürgen Klinsmann hat dann so auch so eine Rolle beansprucht, obwohl er eigentlich ein ganz anderer Typ ist, auch ein sehr starker eigener Charakter, sehr starker eigener Kopf. Also da waren recht viele Köpfe, die da aufeinander geprallt sind, womit wir, sagen wir mal, wir Luftikusse, die wir einfach gekickt haben, eigentlich wenig mit zu tun hatten.
Wow, das muss ja ein einziges Pimmelfechten gewesen sein mit all den Anführern, Leithammeln, Alpha-Rüden und so weiter. Mir tut jeder Trainer aus dieser Epoche leid. Außer Franz Beckenbauer. Denn der ist als Kaiser und Lichtgestalt über allen angesiedelt, die da um Macht und Status rangeln. Bei so einer Dynamik ist ja klar, dass die Presse Storys wittert. Das Thema Lothar und die Presse ist daher ein Schwerpunkt dieser Tagebuch-Spezialfolge. In seiner Biografie verweist Matthäus darauf, dass jeder bei den Bayern zu der Zeit seinen Privatjournalisten hat. Uli Hoeneß hat Ludger Schulze von der Süddeutschen und Kalle Rummenigge hat Raimund Hinko von der Sportbild.
Ich habe miterlebt, wie Spieler in ihrem Auto das Trainingsgelände verließen und nach 500 Metern rechts ranfuhren, um unbehelligt mit Bild zu sprechen. Dieses Versteckspiel mochte ich nie.
Davon weiß auch Trapp ein Lied zu singen, wie er die Journalisten beim Trainingsauftakt 1997 wissen lässt. Der Blickpunkt Sport des Bayerischen Fernsehens berichtet.
Hat direkt viel mit Bild-Zeitung. Ruina, Lothar. Lothar, Tonto, ja, bin Ruina, ja. Was passiert? Natürlich. Naja, das ist ein Spaß, aber man sieht, die andere spielt mit Uwe. Uwe, wie gehst du? Ja, ich bin nicht. Oh, schade, warum? Bye, bye. Beklagen.
Zum speziellen Verhältnis zwischen den Bayern-Spielern und Funktionären und der Presse haben wir den ehemaligen süddeutschen Autoren Raphael Honigstein und Reporter Urgestein Uli Köhler befragt. Und einen, der eine Zeit lang ganz nah dran war am Lothar, nämlich Bildmann Wolfgang Ruiner, genannt Blunzi. Der Österreicher hat aus der Nähe zum Weltstar Matthäus seine eigene Karriere aufgebaut. Mitte der 90er ist er Lothars erster Ansprechpartner bei der Presse. Mit ihm rechnet Lothar in seiner Biografie ab.
Der Mann war Österreicher, hieß Wolfgang Ruiner und ist das beste Beispiel dafür, dass ich den falschen Leuten zu lange vertraut habe. Er war noch keine große Nummer bei Bild, als er als Fußballreporter nach München kam. Aber er hatte einen guten Schmäh und war irgendwie in mich vernarrt, hat sich eingeschmeichelt. Das hat er gut gemacht und wir hatten eine tolle Zeit. Doch was passierte, als Lothar Matthäus mit dem Fußballspielen aufhörte? Da stellte sich Ruiner vor die Kamera und sagte, dass ich an meinem Image ja selbst schuld wäre, weil ich mir den Mund zerreden und mit den falschen Leuten zusammen sein würde. Er war der Falsche.
Amüsante Randnotiz, Manager Uli Hoeneß prophezeit diesen Bruch. Und zwar ebenfalls im Blickpunkt Sport.
Es gibt überhaupt keinen FC Hollywood. Ich glaube, das ist eine Masche der Zeitungen. Und all die Zeitungen, die jetzt den Lothar wieder verführt haben, das sind die Leute, die den FC Hollywood machen. Denn alle seine Freunde, speziell bei der Bild-Zeitung, die müssen endlich begreifen, dass sie eben dem Lothar auf diese Art und Weise mehr schaden als nutzen. Und irgendwann wird der Lothar die Konsequenzen tragen müssen, nämlich wenn er aufhört, Fußball zu spielen und er feststellt, dass er wenig Freunde hat.
Mitte der 90er kämpfen Dutzende Reporter und Journalisten aus Print, Radio und TV um Stories aus der Mannschaft. Da muss man sich schon ins Zeug legen.
Die Fernsehjournalisten haben nicht diesen Draht zu den Spielern wie die Printjournalisten, die täglich am Trainingsplatz gestanden sind. Die haben viel mehr Zeit aufgebracht und du hast auch mehr Zeit aufbringen müssen, um alles von den Spielern zu erfahren. Du hast also mit denen auch privat was machen müssen, weil sonst hättest du keine Chance gehabt.
Rüner hat gegenüber den Konkurrenten noch eine Trumpfkarte.
Seine damalige Frau, die Lolita Morena, die quasi die Deutschen abgelehnt hat. Also die war... Die hat keine gute Beziehung zu den Deutschen gehabt und ich als Österreicher war ihr Liebling.
Matthäus wird an der einen oder anderen Stelle ausgenutzt, denn er sucht einerseits die Öffentlichkeit, ist sendungsbewusst und geschmeichelt von der Aufmerksamkeit. Andererseits hat er auch eine Eigenschaft, die im Haifischbecken-Profifußball vielleicht als Schwäche ausgelegt wird. Er ist hilfsbereit und gutmütig. Als Thomas Helmer ein Umzugsunternehmen braucht, ist sich Weltstar Lothar Matthäus nicht zu schade, zum Hörer zu greifen.
Lothar, ich muss umziehen. Warte, Thomas, ich rufe dich an in einer Stunde. Lothar, Stunde später. Pass auf, ich habe drei Umzugsunternehmen. Die machen das besser, die das, die kosten das. Die machen es für. Ja, vielleicht kannst du auch ein Trikot geben. Für Lothar. Immer organisiert und gemacht. Aber hat es auch gerne gemacht. Das war jetzt nicht, weil er irgendwie aus Berechnung oder ich erwarte dann eine Gegenleistung. Das meinte ich mit hilfsbereit.
Lothar ist eben weniger taktisch, sondern eher praktisch unterwegs. Ein gefundenes Fressen für die Münchner Medienwelt? Fragen wir doch Uli Köhler, der Matthäus schon seit dessen erster Amtszeit in München kennt.
Der Lothar trug sein Herz auf der Zunge. Das ist ihm oft nicht gut ausgelegt worden. Aber der Lothar ist ein feiner Kerl, der auch manchmal einfach so aus sich herausplatzt. Es ist ja auch so mit seinen Frauen und mit seinen Mädchen oder die er als Freundin hatte, als Frauen hatte. Lothar war immer sofort verliebt. Also Lothar Matthäus ist einfach ein großartiger Fußballspieler, der halt anders kommuniziert hat wie andere. Das war nicht immer glücklich, aber er ist einfach ein feiner Kerl.
Uli Köhler kennt ihn also auch, den ehrlichen, geradlinigen Lothar aus Mittelfranken, der anscheinend lange nicht verstanden hat, dass andere Menschen und besonders manche Journalisten nicht so offen, ehrlich und geradlinig sind wie er selber. Manchmal hat er aber auch die Faxen dicke gehabt und einzelnen Journalisten den Hahn zugedreht.
Ich hatte mal mit ihm einen Riesenstreit, da ging es um Umgang mit Mehmet Scholl, da war er ja in der Kritik, da galt er damals als Verband der Bild-Zeitung. Dem Mehmet ging es irgendwie nicht so gut und da habe ich dann mal, da gab es mal so eine Runde, da war Giovanni Trapattoni Trainer, das war dann später, da gab es mal so eine Runde und da habe ich dann einfach eine Sendung drüber gemacht, aber war nicht erlaubt, die Kamera mitlaufen zu lassen. Ich habe trotzdem eine Geschichte damals draus gemacht und da hat er gesagt, so, und jetzt rede ich mit dir ein halbes Jahr nicht mehr. Und das hat er auch durchgehalten.
Auch seinem Spätzle, dem Wolfgang Ruiner, hat er nicht alles durchgehen lassen.
Das war 95, Länderspiel in Wales, deutsche Nationalmannschaft. Und Lothar hat mir im Vorfeld schon beleidigt immer gesagt, ich trete zurück aus der Nationalmannschaft, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, ich höre auf. Na gut, und dann habe ich angedeutet, in der Bild-Zeitung haben angedeutet, Lothar Matthäus denkt an Rücktritt. Es war der 11. Oktober, das weiß ich noch genau, an dem Tag habe ich Geburtstag, meinen 40. Geburtstag, es läutet um 7:30 Uhr, weiß ich noch genau, läutet, wir haben reingefeiert, ich war noch benommen ein bisschen, läutet das Telefon, der Lothar gratuliert mir zu meinem Geburtstag und schreit mich dann an, was ich für einen Scheiß geschrieben habe. Das darf es nicht geben. Ich habe das nie gesagt und dann habe ich das nur intern gesagt, aber das ist nicht für die Zeitung und da.
Kleiner Exkurs in die Geschichte des Zusammenspiels von Presse und Profifußball. Am Anfang von Lothars Karriere war es noch Usus, dass die Vereine ein Register an die Presse herausgaben mit Telefonnummer und Adresse der Profis. Dass man als Profi also ohne Aufsicht mit Pressevertretern telefonierte, das war ganz normal. Dann kamen die 90er mit dem ganzen Boulevard. Da ist den Clubs ein bisschen die Kontrolle entglitten und die Folge erleben wir heute. Denn heutzutage ist natürlich der Zugang zu Spielern viel strenger reguliert und die Handynummer von einem Bayern-Star kriegt man eben nicht so ohne weiteres. Und Spielerinterviews müssen entweder vor Veröffentlichung abgenickt werden oder die Presseabteilung macht es dann einfach selber. Und zwar auf vereinseigenen Kanälen. Da kann man schon bei den Fragen die Zensurschere ansetzen. Wir dürfen zu dieser Zeit als Fußballfans live dabei sein, wie sich der FC Bayern an die neuen medialen Bedingungen anpasst. Oder anders gesagt, wie der verstärkte Pressefokus den FC Hollywood hervorbringt. Wie sich das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und der Presse im Zuge des Booms verändert hat, erklärt Bayern-Kenner Raphael Honigstein, der uns aus London zugeschaltet ist.
Und natürlich, der FC Bayern als die strahlkräftigste Mannschaft nimmt hier eine zentrale Rolle ein, weil dort die Nationalspieler sind, weil dort die großen Köpfe sind, auch hinter den Kulissen. Weil man dort einen Franz Beckenbauer hat, der sich nie zu schade ist, auch nach dem Spiel entweder den Gegner oder die eigenen Spieler mit ein paar deftigen Sätzen noch zu bedenken. Ein Hoeneß, der noch absolut emotional keine Feder aus dem Weg geht. Und diese Inszenierung dieses Dauerkonflikts und dauernd jeder sagt über irgendjemand anders etwas, es wurde wirklich so zu einer Art Soap, die Leute fasziniert hat und Matthäus als selbsterklärter Leitwolf und das Alpha-Männchen in München nimmt hier natürlich eine zentrale Rolle ein, weil er der deutsche Weltstar ist der 90er Jahre und auf ihn geschaut wird und er auch von Anfang an diesen Bund oder diesen faustischen Pakt mit dem Boulevard auch ganz bewusst eingeht und immer bereitwillig Kolumnen schreibt, immer Interviews gibt, auch über ja, Gegner und Mitspieler oft nicht sehr diplomatisch sich ausdrückt. Und so kommt dann nach und nach der Spitzname des FC Hollywood auf, der eben nicht nur für seine Taten und Erfolge auf dem Platz gefeiert wird, sondern eben auch die Schlagzeilen zunehmend in anderen Teilen der Zeitung bestimmt, sei es durch irgendwelche Affären, sei es durch irgendwelche Schlägereien oder ja, Vergehen im Straßenverkehr.
Schadet sich der FC Bayern nicht auch mit all der negativen Presse?
Also der FC Bayern wird im Zuge dieser neuen Sichtweise auf den Fußball wirklich selber zu einer Art popkulturellen Marke, die von Anfang an auch ganz gezielt, auch das ist Kalkül, polarisiert. Also man will auch bei Bayern diese Charaktere, man will diesen Lärm letztlich, weil man sagt, das macht uns interessant, das füllt die Stadien und es teilt ganz klar ein, entweder ihr liebt uns oder ihr hasst uns. Wir wollen diese großen Emotionen bei den Leuten bewirken.
Klar, wenn Ansgar Brinkmann in Bielefeld am Morgen vor dem Spiel um 6 Uhr aus der Disco torkelt, interessiert das außerhalb von Ostwestfalen-Lippe nur ganz eingefleischte Fans. Aber wenn ein Bayern-Spieler im Bierzelt von der Bank kippt oder im P1 fremdknutscht, haben Bild, Sportbild und drei Münchner Zeitungen tagelang was zu schreiben. Da gab's schon auch Typen in der Bayern-Mannschaft, da leckst du dir als Pressefuzzi die Finger. Und jetzt zurück zum Fußball, zurück zum Tagebuch. Es ist Herbst, das Oktoberfest ist rausgeschwitzt und die Kabine des FC Bayern ist geeint. Nach einer Aussprache und dem sogenannten Schwur von Otto Brunn steht das Duell mit Ex-Club Gladbach im DFB-Pokal an. Lothar sitzt verletzt in der leeren Villa in Starnberg und verfolgt das 2:1 der Bayern im Fernsehen.
Mittwoch, 2. Oktober. Aber schon in den ersten Minuten spüre ich, die Sitzung hat etwas gebracht. Da wird wirklich um jeden Zentimeter gekämpft. Ich zittere mit, 0:1 durch 9. Aber auch das wirft den neuen FC Bayern nicht um. Noch vor der Halbzeit gelingt Strunz der Ausgleich. Dann ein offener Schlagabtausch. Kurz vor Schluss das 2:1 durch Zickler. Ich sitze da in meinem Sessel und habe feuchte Hände vor Aufregung. Und mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, das ist es. Das muss die Wende sein.
Ja klar, Lothar. Ab jetzt wird alles gut. Aber erstmal gibt's wichtige Neuerungen im Privatleben. Lothar zieht ins Teamhotel Limmerhof, weil seine neue Wohnung noch nicht bezugsfertig ist.
Donnerstag, 3. Oktober. Der Limmerhof ist so richtig gemütlich, behaglich. Alles mit Holz. Das Haus könnte auch in Kitzbühel oder in Garmisch stehen. Typisch bayerisch eben. Genauso mein Zimmer. Für die nächsten 4 Wochen mein Zuhause. Ein großes Holzbett, ein großer Schrank, an der Wand ein bayerisches Landschaftsbild. Das Beste? Mein Handy funktioniert hier. Ich bin also für jeden meiner Freunde zu erreichen.
In seinem gemütlichen Zimmer schaut er ganz distanziert auf die Nationalmannschaft, die ohne ihn auskommen muss.
Mittwoch, 9. Oktober. Ich liege im Limmerhof auf meinem Bett und sehe mir das Länderspiel an. Der erste Auftritt der Nationalelf auf dem Weg zur WM in Frankreich. Die Nationalelf. Mich berührt es nicht mehr. Natürlich wünsche ich mir Siege. Das ist wichtig für unseren ganzen Fußball. Die Nationalmannschaft ist immer noch das Aushängeschild. Aber ich habe jetzt mehr Zeit für private Dinge. Und die Belastung habe ich auch nicht mehr. Nicht nur die körperliche. Für die Nationalelf bis zu 30 Tage im Jahr unterwegs. Und bei Turnieren werden es schnell 80 Tage. Nein, das brauche ich nicht mehr. Das Kapitel ist abgehakt.
Am folgenden Bundesligaspieltag gewinnen die Bayern mit 4:2 in Köln. Danach trifft sich Lothar noch mit seinem Manager Norbert Flippen. Während er vorm Stadion auf ihn wartet und Interviews gibt, wird er von jungen Kölner Fans beschimpft und mit Unrat beworfen. Er schimpft zurück.
Ihr schmeißt mit Lebensmitteln und zu Hause habt ihr nichts zu essen. Natürlich habe ich gebrüllt. Natürlich habe ich mich auch im Ton vergriffen. Aber Bayernsau war noch das Harmloseste, was ich mir anhören musste.
Die Presse schreibt nach dem Eklat mit den jungen Kölnern, Matthäus beleidigt Fans als Volk von Asozialen. Er hat die Ordner aufgefordert, haut ihnen auf die Fresse. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen und keilt im Tagebuch zurück.
Das ist also der Dank dafür, dass ich mich den Journalisten noch zum Interview gestellt habe. Ausgerechnet der, der jetzt diese Zeilen veröffentlicht hat, hat sich vor Angst in die Hosen gemacht, als die Äpfel flogen. Wenn man so provoziert wird, soll man da noch ruhig bleiben? Sind wir Freiwild, mit dem man alles machen kann?
Jetzt muss er sich so echauffieren. Dabei hat er doch ein romantisches Wochenende mit Lolita in Paris geplant. Mit Sightseeing, Seine-Rundfahrt und Kaffeetrinken in einem echten Pariser Bistro. Als Geburtstagsgeschenk. Dass die beiden längst getrennt leben? Geschenkt. Da ist der Lothar großzügig. Als er am Dienstag zurückkommt, steht Matthias Sammer in den Schlagzeilen. Sein sächsischer Seelenverwandter, der beim BVB Stress mit Trainer Hitzfeld hat.
Dienstag, 15. Oktober. Matthias geht keinen Unbequemlichkeiten aus dem Weg. Was mir imponiert, er steht zu dem, was er gesagt oder getan hat, nimmt alle Konsequenzen in Kauf. Ich schätze ihn nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Sein Erfolgswillen, sein Ehrgeiz, das ist beispielhaft. Wir kennen uns von der WM 94 in den USA. Da haben wir lange zusammengesessen, uns offen die Meinung gesagt. Ich weiß, wir beide denken ähnlich. Wir beide hätten nie ein Problem miteinander.
Bei einem anderen Nationalspieler ist sich Lothar im Verlauf der Saison immer weniger sicher, ob es da nicht doch noch Probleme geben könnte. Mit Mario Basler. Vor dem anstehenden Topspiel gegen Sammer und den BVB hat Trapp den Bayern alle Presse- und Medienaktivitäten untersagt. Eine Maßnahme, die es so noch nie in München gab.
Mir ist sowas egal. Ich kann mich so oder so auf große Aufgaben konzentrieren. Stinksauer aber ist Mario Basler. Er hatte bei Schreinemakers live zugesagt. Thema: Ausraster auf Fußballplätzen. Jetzt musste er absagen und Sat.1 das ganze Thema aus der Sendung kippen.
Zeit für Liebesdrama beim FC Bayern. Mehmet Scholl und seine Frau trennen sich. Die Schlagzeile dazu: Scholl lief Frau weg. Und das ausgerechnet vor dem Gipfel gegen den BVB. Lothar lässt im Tagebuch durchblicken, dass er natürlich schon vorher Bescheid wusste. So wie er es immer wieder mal raushängen lässt, dass er, der Insider, Sachen vor der Presse weiß. Zum Beispiel in Transferangelegenheiten. Aber immerhin, er zeigt sich bestürzt und will den sensiblen Mehmet, seinen Zögling, mit einem Anruf aufrichten. Er zitiert in dem Zusammenhang eine Statistik.
Aber Fußballerehen scheitern nicht mehr oder weniger als andere Ehen auch. Statistisch wird jede dritte Ehe geschieden. Dagegen haben wir Fußballer noch einen guten Schnitt.
Ja gut, er konnte ja nicht ahnen, dass er noch höchstpersönlich den Schnitt hochschrauben würde. Das Spitzenspiel endet 0:0. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Zwist zwischen Andi Möller vom BVB und Mario Basler, der noch von der EM herrührt. Da hat Andi Möller Mario Basler als doof bezeichnet. Im Spiel hat Möller dann Basler krankenhausreif gefoult. 4 Wochen Ausfallzeit. Und dann ist mal wieder Lolita-Thema. Sie nimmt nämlich Flugstunden und hat einen Fluglehrer, auf den ist Lothar eifersüchtig, wie ich zwischen den Tagebuchzeilen lese.
In der Swiss Air liegt der Blick, die Schweizer Boulevardzeitung. Innen drin Fotos von Lolita, die sie im Cockpit eines Privatfliegers zeigen. Dazu ein Interview. Lothar weiß, dass ich fliege, aber es geht ihn nichts mehr an. Jeder geht seinen eigenen Weg. Genauso die Geschichte, dass sie in einer Einzimmerwohnung wohnen muss. Sie muss schon bei der Wahrheit bleiben. Sie wohnt in unserem Haus in Crans-Montana. Mit Kind, Hund und Pferd. Gerade haben wir ein neues Bettchen für Loris gekauft. Als ich in Genf lande, wartet Lolita schon. Sie hat gerade wieder eine Flugstunde und den Fluglehrer überredet, nach Genf zu fliegen und mich abzuholen. Da steht sie also, die dreisitzige Propellermaschine, Lolita und ihr Fluglehrer.
Derbyzeit in München, 1860 gegen Bayern, Blau gegen Rot. Und was macht Lothar in diesem für die Münchner so wichtigen Spiel? Er vergibt einen Elfmeter und hat sofort eine Erklärung parat. Die Fans haben seinen Namen gerufen und er ist angetreten, obwohl er schon total platt war. Und der Löwenkeeper Bernd Meyer ist doch eh schon so ein Elfmetertöter.
Freitag, 1. November. Ich ärgere mich schwarz. So ein Fehler darf mir nicht passieren. Nur weil ich auf alles Rücksicht nehmen will. Auf die Fans, die Presse, die Folgen. Es hätte mir egal sein müssen und ich hätte nicht schießen dürfen. Wenn die Zweifel kommen, Finger weg. Dann soll es ein anderer machen.
Anschließend geht es erstmal wieder nach Paris, ins Euro Disney mit Lolita und Loris. Bei seiner Rückkehr brennt es im Blätterwald. Lothar hat im Kicker gegen Berti Vogts ausgeteilt und ihn als seine größte Enttäuschung tituliert, weil der ihn nicht persönlich aus der Nationalmannschaft ausgeladen hat. Vogts schießt zurück. Lothar soll bei der Wahrheit bleiben. Wenn er von Vertrauensbruch redet, weiß er gar nicht, was das bedeutet. So ein Krach zieht natürlich Kreise und so verabreden DFB-Präsident Egidius Braun und Kalle Rummenigge auf Uwe Seelers 60. Geburtstag, dass es zu einem Friedensgipfel zwischen Nationaltrainer und Superstar kommen soll. In der Zwischenzeit wird Lothars neue Wohnung in Bogenhausen bezugsfertig. Ich weiß gar nicht, wie oft dieser Satz im Tagebuch fällt, dass er auf dem Sofa sitzt und im TV rumzappt oder besser noch im Videotext. Für die Jüngeren unter euch, damals ging man nicht einfach so auf kicker.de, wenn man was Neues aus der Bundesliga erfahren wollte. Da gab's die Videotext-Taste auf der Fernbedienung. Das Symbol ist so ein Kästchen mit waagrechten Linien und dann ging man auf Seite 200 oder so, denn da kamen dann die Meldungen vom Sport. Das habe ich selbst noch so gemacht. Vor allem in der Transferperiode fand man da immer die heißesten Gerüchte.
Geschafft lümmle ich auf meinem Sofa, zappe durch die TV-Kanäle, bleibe beim Österreicher hängen und sehe mir das Länderspiel gegen Lettland an. Andi Herzog macht ein Superspiel, schießt ein Tor. Das andere zum 2:1-Sieg gelingt Toni Polster. Ach ja, zur gleichen Zeit spielt auch die deutsche Elf 1:1 gegen Nordirland. Das Ergebnis bekomme ich dann in den Nachrichten mit.
Herrlich, wie nonchalant Lothar uns hier zu verstehen gibt, wie unwichtig und weit weg für ihn die Nationalmannschaft ist. Nicht weit weg ist jedoch der DFB-Pokal und am 12. November haben die Bayern Heimrecht gegen den Rivalen aus Bremen. Mit voller Kapelle, also auch mit Mario Basler, der sich von Andi Möllers Foul erholt hat. Ergebnis 3:1 für Bayern. Aber Basler darf nicht durchspielen, ist sofort wieder auf 180 und lässt in der Presse Dampf ab. Für Lothar viel wichtiger in diesen Tagen, er darf endlich wieder im Mittelfeld ran, weil es zu viele Verletzte gibt. Beim Angstgegner Freiburg holen die Bayern mit Helmer als Libero und Lothar in der Mitte ein akzeptables 0:0.
Samstag, 16. November. Nach dem Schlusspfiff denke ich an Berti Vogts. Der hatte gesagt, Lothar Matthäus ist körperlich nicht mehr geeignet fürs Mittelfeld.
Am 19. November ist es endlich soweit, der Tag der Aussprache mit Berti Vogts. Es wird Käsekuchen serviert.
Dienstag, 19. November. 90 Minuten lang wird Fraktur geredet. Wir haben uns alles an den Kopf geworfen, was uns gestört hat. So habe ich endlich erfahren, warum ich nicht nominiert wurde und warum nicht mit mir gesprochen wurde. Das waren brutal deutliche Worte von Berti, aber ich habe sie akzeptiert.
Trotz der Aussprache ist für Matthäus das Thema Nationalelf endgültig erledigt. Und so hat er Muße, sich ein Konzert von Eros Ramazzotti anzuschauen.
Wir hatten uns erst im Februar bei einer Fußballgala in Mailand persönlich kennengelernt, saßen zufällig nebeneinander. Diesmal hatte er mir über seinen Manager ausrichten lassen, dass er sich freuen würde, wenn ich nach dem Konzert in seine Garderobe kommen würde. Ist richtig nett, der Eros. Ein großer Fußballfan. Und seine Musik gefällt mir auch.
Das Konzert ist eine willkommene Abwechslung zum fußballerischen Alltag, denn dort steht Zwist auf dem Programm. Klinsy kritisiert Trapp vor der Presse für seine defensive Taktik, der kritisiert die mangelnde Chancenverwertung seiner Stürmer. Und Lothar rechnet im Tagebuch mit der Mannschaft ab.
Wir haben 11 tolle Einzelspieler, aber wir sind keine Mannschaft. Erfolg haben wir nur, wenn einer nicht eifersüchtig ist auf den anderen. Wenn wir Teamgeist haben, wenn jeder bereit ist, dem anderen zu helfen. Es liegt nicht am Einsatz, es liegt an der Einstellung. Wir gewinnen und hocken anschließend doch missmutig in der Kabine, weil jeder unzufrieden ist. Das zeigt doch nur, da stimmt was nicht.
In Lothars Patchwork-Familie stimmt es jedoch. Keiner ist eifersüchtig. Es ist Dezember und er macht sich auf den Weg nach Kitzbühel, wo Ex-Frau Silvia wohnt und besucht eine Ballettaufführung seiner großen Tochter Alisa.
Mittwoch, 4. Dezember. Ich gehe gemeinsam mit Klaus hin, ihrem neuen Lebensgefährten. Wir beide verstehen uns gut, da sind keine Vorbehalte. Toll finde ich auch, wie Silvia sich verhält. Sie ist darauf bedacht, dass die Beziehung zwischen den Kindern und dem Vater gut funktioniert. Dabei trägt sie die weitaus größere Verantwortung, denn Alisa und Viola leben bei ihr, nicht bei mir.
In der Familie herrscht Adventsstimmung und die Bayern feiern die Herbstmeisterschaft. Das Jahr könnte also ganz friedlich ausklingen, oder? Aber der Jürgen mal wieder. Er wiederholt seine Trainerkritik im aktuellen Sportstudio und kritisiert gleich noch das Mittelfeld für die fehlende Unterstützung. Da ist er dann bei der Vereinsweihnachtsfeier etwas außen vor. Anschließend fahren die Bayern gemeinsam in die Skiferien. Beim letzten Länderspiel des Jahres gegen Portugal stehen Lothars Spezialfreunde Klinsy und Basler mal wieder im Fokus seiner Kritik.
Samstag, 14. Dezember. Da wird Basler ausgewechselt. Aber er lacht, klatscht ab. Bei uns gibt es jedes Mal einen Eklat, wenn er raus muss. Klinsmann hat nur eine Torchance. Aber er lamentiert nicht wie bei uns, dass er keine Bälle bekommt. Im Gegenteil, er lobt den Teamgeist, sogar das Spiel. Ist schon komisch, warum dieses Verhalten nicht auch beim FC Bayern funktioniert. In der Nationalelf wird alles unter den Teppich gekehrt. Bei uns nur gemeckert.
Und dann FC Hollywood, die Après-Ski-Edition.
Montag, 16. Dezember. Heute springt mir die Bildschlagzeile ins Gesicht. Frau weg, Scholl dreht durch. Natürlich habe ich mitbekommen, was im Skiurlaub passiert war. Aber es trifft mich wie ein Hammer, dass bei uns nichts, aber auch gar nichts geheim bleiben kann. Das hat mich viel mehr erschrocken als die Tatsache, dass Mehmet Scholl ein paar Bier zu viel getrunken und sich mit Olli Kahn angelegt hat. Er ist doch erst kurz verheiratet, hat ein kleines Kind, die Frau hat einen anderen. Dazu seine Verletzung. Wer verkraftet das schon, wenn so viele Dinge zusammenkommen? Und wenn da noch 2 Bier zu viel dazukommen, dann benimmt man sich vielleicht nicht mehr so, wie man sollte. Meine Meinung dazu, das sind Dinge, die an jedem Tag in Kneipen oder Diskos passieren. Ich greife zum Handy, wähle seine Nummer. Ich will ihm meine Hilfe anbieten, aber er hat sein mobiles Telefon ausgeschaltet. Ist vielleicht auch besser so.
So kurz vor Weihnachten ist Lothar großzügig gestimmt und haut mal wieder eine Lobhudelei raus. Auf Matthias Sammer, den frisch gebackenen europäischen Fußballer des Jahres. Sowieso, er hat im Tagebuch seitenweise Lob über Sammer ausgekübelt.
Montag, 23. Dezember. Sammer ist ein Besessener, total erfolgsorientiert. Er schont sich nie und muss das mit vielen Verletzungen bezahlen. Er gibt alles für die Mannschaft und hat den unbedingten Siegeswillen. Er geht Diskussionen ein, sucht die Konfrontation, das Streitgespräch. Alles für den Erfolg. Mir gefällt diese Art. Nur mit solchen Typen kann man Titel gewinnen. Aber geradezu imponierend ist seine offene und ehrliche Art, mit der er sicher oft genug aneckt. Aber das ist mir lieber, als wenn einer nur kuscht und dann hintenrum seine Spielchen treibt.
Der Laienpsychologe in mir liest da immer viel Eigenlob, wenn er all die Eigenschaften von Sammer hervorhebt, die ihn auch selber auszeichnen. Und während Lothar in Grand-Montana mit Lolita, ihren Eltern und Loris ein harmonisches Fest mit chinesischem Fondue feiert, braut sich einige Kilometer weiter östlich in den Alpen ein Gewitter zusammen. Und so begibt es sich an Heiligabend 1996 beim Karpfenessen in der Kaiserresidenz zu Kitzbühel, dass Thomas Helmer das Gespräch mit Franz Beckenbauer sucht, weil die Bayern-Kabine zu explodieren droht.
Es ging mit Lothar und Jürgen einfach dann nicht mehr. Oder ich hatte das Gefühl, und ich bin Heiligabend zu Franz Beckenbauer nach Kitzbühel gefahren. Er hatte so ein Karpfenessen, glaube ich. Ich sagte, Franz, ich muss mal mit dir reden. Und er hat dann gesagt, du, die beiden, die kommen einfach nicht miteinander klar. Das macht die Mannschaft kaputt. Und du musst irgendwas unternehmen, weil ich komme da auch nicht weiter. Und keiner so richtig. Ja, Franz in seiner typischen Art so. Sagt er dann, ja gut, Thomas, was soll ich machen? Der eine schießt Tore und der andere ist mein Freund. Jetzt fahren wir Weihnachten, jetzt fahren wir wieder zurück und feiern Weihnachten. Bin ich wieder zurückgefahren.
Es ist Weihnachten, also ungefähr Halbzeit in diesem verrückten Tagebuchjahr. Lothar macht mit Lolita einen Kurztrip nach Mailand und feiert anschließend mit ihr und Loris Silvester in Grand-Montana. Und ich als Experte inzwischen den Zeilen lesen wittere, dass sich Lothar fürs neue Jahr ein Liebescomeback mit Lolita wünscht. ...1997 beginnt für Lothar in Kitzbühel. Der Kaiser holt ihn zu sich und die beiden diskutieren alle Probleme rund um den FC Bayern. Das Klima im Team, Basler und Klinsy und die Taktik und das Spielsystem von Trapp. Dann trifft er auch noch zufällig Matthias Sammer beim Stangelwirt und spendiert Champagner. Das geht doch ganz gut los. Doch dann bricht in der neuen Wohnung ein Wasserrohr und Lothar muss nach dem Urlaub wieder ins Hotel. Natürlich in den Limmerhof. Danach ist Neujahrsempfang.
Mittwoch, 8. Januar. Zur Begrüßung hält Franz eine kurze Rede. Zeigt uns auf, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt, dass wir unsere Ziele beinhart verfolgen und die Grabenkämpfe unterlassen sollen, damit wir Meister und Pokalsieger werden. Leider ist es dann wie immer. Einige gehen gleich nach dem offiziellen Teil.
Kurz darauf unterbricht schon wieder ein Interview, jäh die friedliche Neujahrsstille. Dieses Mal ist es Thomas Helmer, der schon erfolglos bei Franz Beckenbauer vorstellig geworden ist und seine Message jetzt eben per Sportbild verbreiten will.
Mittwoch, 22. Januar. Der Kernsatz? Das Problem des FC Bayern heißt Klinsmann Matthäus. Eine Aussage, die für mich völlig überflüssig ist. Ich schnappe mir gleich Thomas, sage ihm das offen ins Gesicht. Denn unsere Probleme sind bereinigt. Klar, Jürgen und ich werden keine Freunde mehr. Aber wir akzeptieren uns. Zuletzt haben wir in der Kabine sogar Fachgespräch über Fußball geführt. Was lange auch keine Selbstverständlichkeit war. Und ausgerechnet jetzt platzt Helmer mit so einem Interview wieder raus.
Im Trainingslager auf Sardinien ist die Stimmung wieder gut. Der Rückrundenauftakt gelingt mit einem 3:0 gegen St. Pauli. Doch Lothar wittert Ungemach.
Samstag, 15. Februar. Abends gehe ich mit Freunden weg. Auch denen sage ich, dieses Hochgefühl kann zum Boomerang werden. Die Stimmung ist zu positiv. Immer dann, wenn man sich in Sicherheit wiegt, schlägt das schnell ins Gegenteil um.
Es ist natürlich einfach, im Nachhinein zu sagen, dass man es vorher gewusst hat. Aber 3 Tage später fliegen die Bayern beim KSC aus dem DFB-Pokal. Prompt steht wieder Mario Basler auf der Matte und kritisiert den Trainer und Mitspieler Christian Nerlinger in einem Interview. Lothar is not amused.
Samstag, 22. Februar. Diese Kritik steht ihm nicht zu. Er ist kein Trainer. Wir rätseln. Wie reagiert Trapp? Mario darf spielen. Ganz ehrlich, wenn ich Trainer gewesen wäre, in dieser Situation hätte ich Mario 3 Wochen auf die Tribüne gesetzt.
Direkt danach lassen die Bayern 2 Punkte in Bochum liegen. Aber für Lothar ist jetzt erstmal Familie angesagt. Denn der 4,5-jährige Loris kommt zu Besuch. Und das geht so.
Dienstag, 25. Februar. Wir machen uns einen richtig schönen Tag. Gehen nachmittags ins Kino, sehen uns Game Jump an mit Magic Johnson. Natürlich will Loris auch zu McDonald's. Pommes mit Ketchup. Anschließend bummeln wir über den Viktualienmarkt, kaufen Obst und Gemüse und machen es uns danach zu Hause gemütlich. Legosteine sind zurzeit seine Leidenschaft. Also bauen wir Häuser, Autos, basteln an Bauernhöfen herum. Und vor dem Schlafengehen darf er sich noch Bugs Bunny auf Video ansehen.
Es ist März und die Beziehung zu Berti Vogts normalisiert sich allmählich. Vogts bietet Lothar an, im Schnellkurs mit anderen 90er-Weltmeistern einen Trainerschein zu machen.
Es ist der erste Anruf seit unserer Aussprache. Und das ist fast wie früher. Nicht verkrampft, sondern ganz locker. Beim Rückflug nach München denke ich noch einmal über meinen ganzen Stress mit Berti Vogts nach. Der war eigentlich völlig unnötig, wenn mit offenen Karten gespielt worden wäre und wir früher aufeinander zugegangen wären.
Schalkes Eurofighter um Trainer Huub Stevens erreichen derweil das Halbfinale im UEFA Cup und Prophet Lothar sieht Schalke langfristig auf dem Weg nach ganz oben. Naja, wenn man die Frist lang genug ansetzt, wird das vielleicht auch noch was. Der Tagebuchprophet schreibt anlässlich des anstehenden Spiels seiner Bayern gegen Leverkusen auch über deren Trainer Christoph Daum, den er als glänzenden Taktiker und sehr guten Psychologen beschreibt. Und jetzt das Zitat. Achtung, er verfolgt eine klare Linie. Egal, wie Christoph Daum sich und das Team auf Linie gebracht hat, jedenfalls schlägt Leverkusen die Bayern mit 5:2 und Daum freut sich wie ein Schneekönig. Am folgenden Mittwoch verlieren die Bayern mit 0:2 in Bielefeld. Der Kaiser kündigt eine Aussprache an.
Mittwoch, 12. März. 2 Niederlagen in Serie. Da muss es einfach Probleme innerhalb der Mannschaft geben. Da muss in den Köpfen was drin sein, was einfach raus muss. Unser Problem? Wir gehen nicht offen und ehrlich miteinander um. Keiner sagt, was Sache ist. Nur hinten herum wird Gas gegeben, werden Giftpfeiler abgeschossen. Dadurch entsteht keine Harmonie.
Da hilft nur eins, Showdown im Limmerhof. Nach dem gemeinsamen Abendessen gesellen sich Trapp, Franz Beckenbauer, Kalle Rummenigge, Uli Hoeneß und Präsident Fritz Scherer zur Mannschaft. Die Nationalspieler in Diensten der Bayern haben sich schon vorher zusammengetan. Ohne Lothar. Die Aussprache kann beginnen.
Freitag, 14. März. Franz eröffnet die Sitzung. Jetzt muss alles auf den Tisch. Schonungslos. Jeder muss die Wahrheit sagen. Was folgt, ist Schweigen. Franz platzt schon der Kragen. Entweder Klartext oder wir können die Sache gleich abbrechen. Da meldet sich Klinsy zu Wort. Am ganzen Abend sagt er nur diesen Einsatz. Lothar, du bist an allem schuld. Du gibst alle Interna an deinen Spezi weiter, diesen Journalisten. Sie wollen mich zum Sündenbock stempeln. Ich bin entsetzt, denn außer mit Jürgen hatte ich nie mit einem Spieler Probleme.
Oha. Da haben sich die Nationalspieler um Klinsmann und Helmer also vorher darauf geeinigt, dass Helmer Kapitän werden soll, weil Lothar angeblich ein Maulwurf der Springerpresse ist. Diesen Angriff wehrt Lothar mit Unterstützung von Beckenbauer und Hoeneß ab. Doch er hat die Nase voll von der, Zitat Beckenbauer, Scheißmannschaft.
14. März. Ich liege im Bett und kann nicht einschlafen. Die Vorwürfe haben mich getroffen. Das ist eine der größten menschlichen Enttäuschungen meines Lebens. Ich starre an die Decke und denke nach. Dann steht für mich fest. Morgen gegen Schalke bin ich nicht mehr der Spielführer.
Wir haben exklusives, entlastendes Material von dem Mann, der angeblich sein Maulwurfbändiger war, gesammelt. Damit können wir Lothar ein für alle Mal vom Vorwurf der Maulwurferei freisprechen.
Alle haben geglaubt, dass Lothar Matthäus mir alle Geschichten steckt. Was aber nicht der Fall war. Es haben sich alle hinter dem Lothar dann versteckt und haben mir Geschichten gesteckt, die, wo die Öffentlichkeit immer glaubt hat, Lothar ist der Maulwurf. Also die sind ja, die Fußballer sind Schlitzohren.
Lothar lässt sich dann unter der Dusche vor dem Spiel gegen Schalke von Uli Hoeneß und Trapp umstimmen und bleibt Kapitän. Klinsy, Helmer und die Nationalspieler sind mit ihrer Meuterei fürs Erste gescheitert. Dann endlich gute Nachrichten. Das Spiel gegen Schalke wird 3:0 gewonnen und Klinsy kündigt seinen Wechsel an. Natürlich nicht im Mannschaftskreis, sondern vor der Presse. Die Aussicht auf eine Saison ohne Klinsy ist das schönste Geburtstagsgeschenk.
Freitag, 21. März. Mein Geburtstag. Seit langer Zeit ist Lolita wieder in München. Schon morgens beim Training gibt es Glückwünsche. Die Fans bringen mir ein Ständchen. Dann kommt Uli Hoeneß in die Kabine, hat 2 Weißbiergläser in der Hand. Eins für Christian Nerlinger, der am gleichen Tag 24 wird, das andere für mich zu meinem 36. Geburtstag. So ein Glas gibt es jedes Jahr für jeden. Es ist jetzt schon mein 7. Viele werden wohl nicht mehr dazukommen. Mittags hole ich Lolita vom Flughafen ab. Wir bummeln durch die City, gehen shoppen, kaufen Sachen für Loris. Ich habe so selten Gelegenheit, Pullover, Hosen, Shirts für ihn auszusuchen. Wir genießen den Augenblick und die Zeit verfliegt. Abends gehen wir zum Italiener. Nur wir beide. Sie packt ihr Geschenk aus, das sie mir mitgebracht hat. Ein selbstgemaltes Bild. Es ist ein wunderschöner Abend. Später hole ich noch den Hammer raus, hänge das Bild auf. Es erhält einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer.
Ey, der Lothar ist doch noch immer total in Lolita verknallt, oder? Das selbstgemalte Bild möchte ich mal sehen. Im Tagebuch ist zwar ein großes Foto von Lothars teuer, aber langweilig eingerichtetem Wohnzimmer, das Bild von Lolita kann man aber leider nicht entdecken. Dafür entdeckt Lothar die Kehrseite der neuen, modernen Fußballberichterstattung.
Samstag, 22. März. In der neuen Medienwelt dürfen wir nichts mehr sagen. Überall sind Kameras und Mikrofone. Daraus wird dann ein Theater gemacht, was früher nicht einmal erwähnt wurde. Jedes Anschreien wird zwar im Streit aufgebauscht. Fußballer wissen damit umzugehen. Aber die Medien?
Kann man nicht mal mehr in Ruhe herumschreien? Sportlich kommen die Bayern in Schwung, erobern durch einen Sieg in Karlsruhe die Tabellenführung. Thema für die Presse ist trotzdem das Binnenverhältnis der Mannschaft.
Fußball ist ein Tagesgeschäft. Angeblich Bayern in einer großen Krise, jetzt mit 2 Punkten Vorsprung Erster. Was soll die Aufregung dann überhaupt?
Es ging eigentlich gar nicht allein um die Leistung, sondern es waren auch andere Grabenkämpfe innerhalb der Mannschaft. Die sind in dieser Woche auf Seite geräumt worden. Das Thema ist vergessen und ich glaube, alle Beteiligten haben nur noch ein Ziel, deutscher Meister zu werden. Und da müssen wir eben zurückstecken mit Eifersüchteleien, mit Einzelurteile etc. etc. Sondern es zählt nur der Gesamterfolg und dafür können wir nur gemeinsam dafür alles tun.
Und die Bayern siegen weiter. 1:0 gegen Bremen. Und Mario Basler reagiert mal wieder beleidigt auf seine Auswechslung. Lothar beschließt, dass er sich den Mario mal schnappen will, um ihn Mores zu lehren. Aber erstmal ist Länderspielpause und Basler wird Vater. Die Vaterschaft feiert er, wie sich's gehört, im Casino. Lothar wusste es von der Presse, wie er verrät, und weiß auch, dass Mario ein hübsches Sümmchen gewonnen hat. Volles Verständnis vom Kapitän. Die Kopfwäsche bleibt aus. Es ist schon April und Bayern gewinnt weiter. 3:0 gegen Hamburg mit einem starken Mario Basler. Matthäus schwärmt.
Sein Hammertor aus 22 Metern war eine Augenweide. Typisch Basler. Beim Rückflug müssen wir einen Zwischenstopp in Frankfurt einlegen. Alle zusammen gehen wir auf ein Bier. Ein besseres Zeichen für Teamgeist kann es nicht geben.
Leider hat niemand Uli Hoeneß gesagt, dass der Teamgeist gerade ganz gut ist. Der stellt sich nämlich ungefragt vor die Mikros und moniert, dass Lothar nach dem Bremen-Spiel Basler und Klinsmann öffentlich kritisiert hat.
Natürlich hat der Manager das Recht, mich zu kritisieren, aber doch nicht, wenn ich das Gleiche getan habe wie er selbst. Zwischen Uli und mir gibt es immer Reibungspunkte und im nächsten Moment spielen wir wieder gemeinsam Schafkopf.
Mehr über Uli Hoeneß' Point of View erfahrt ihr in der ersten Staffel von Elf Leben. Wir bleiben bei Lothar und der Siegesserie der Bayern. 3:2 gegen Köln. Hauptthema in Ran. Matthäus und Klinsmann bejubeln gemeinsam ein Tor.
Da reden sie wirklich von einer Umarmung von zwei Feinden. Dabei war es die normalste Sache der Welt. Ich bereite vor, Klinsmann vollstreckt. Ist doch klar, dass man da gemeinsam jubelt.
Weil das Team jetzt so gut zusammenhält, holt man auch beim Meisterschaftskonkurrent, dem BVB, ein 1:1 und hält ihn auf Distanz. Das Spiel ist hitzig. Basler und Möller zoffen sich und Lothar gerät mit Andi Möller aneinander, macht vor ihm eine Heulsusengeste. Ja genau, die legendäre Heulsusengeste. Daraufhin packt Möller Lothar ins Gesicht. Episch. Am 26. April schießt Lothar sein erstes Saisontor beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf und setzt sich danach zufrieden ins Auto, um nach Crans-Montana zu Lolita und Loris zu heizen. 600 Kilometer in 4 Stunden. Ihr wisst schon, Blinker links, Tempomat auf 200. Am 4. Mai steigt erneut das Derby gegen die Löwen. In einem wilden Spiel fliegt Lothar beim Stand von 3:2 für 1860 mit Gelb-Rot vom Platz. Aber Janka schafft noch den Ausgleich. 3 Tage später hat Uli Hoeneß ein Freundschaftsspiel in Regensburg angesetzt und Lothar holt sich einen Muskelfaserriss. Bei Doc Müller Wohlfahrt gibt's gleich am nächsten Morgen Kälberblut, Bienenhonig und anderes Zeug gespritzt. Doch Lothar ist erstmal raus aus dem Saisonendspurt. Am folgenden Samstag gibt's ein Spiel gegen Freiburg, das uns eine ikonische Szene beschert. Ein wütender Jürgen Klinsmann tritt ein Loch in eine Werbetonne. Schon wieder episch. Ein Beitrag von Sport1 hat die Bilder und Töne dazu.
Klinsmanns Verhältnis zu Trapattoni ist schon seit längerem angespannt. Jetzt entlädt sich alles. Finito. Basta. Dann der große Knall.
Ich glaube, da hat sich über Monate langsam viel aufgestaut in mir. Ich habe da viel schlucken müssen.
Lothar ist immer noch verletzt und muss sich mit Bootfahren auf dem Tegernsee ablenken, während sein Team ohne ihn 3:0 in Rostock gewinnt. Danach macht er noch einen Abstecher nach Crans-Montana zu Loris 5. Geburtstag. Und als er am Montag früh wieder am Trainingsgelände steht, was ist da los?
Pünktlich um 9.20 Uhr bin ich an der Sebener Straße und wundere mich, dass keiner da ist. Trapp muss wohl das Training nach dem glanzvollen Sieg in Rostock verlegt haben. Und keiner hat mich informiert.
In diesem kleinen Absatz steckt für mich sinnbildlich so viel drin zum Status, den Lothar im Team hat bzw. nicht hat. Dafür lassen ihn seine Freunde von Sportbild nicht hängen. Am Nachmittag machen sie Fotos, suchen Bilder fürs Tagebuch aus und gehen danach schön in den Biergarten. Natürlich beim Sattelegger in Leutstetten. Leider wird Lothar nicht fit fürs nächste Spiel. Während Tochter Viola zu Besuch ist, reißt die alte Verletzung wieder auf und es ist klar, Lothar muss beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart zuschauen, als es um den Titel geht. Lassen wir uns von einem Lothar im Ausnahmezustand die Story dieses Spiels vom 33. Spieltag erzählen.
Samstag, 24. Mai. Halbzeit. Sind wir durch? Sind wir wirklich Meister? Dass wir gewinnen, das ist mir klar, aber hält Köln durch? Gleich folgt der Bobic-Schock. Mit einem Hechtkopfball macht er das 2:2. Was für ein Wechselbad. Und dabei zuschauen zu müssen, ist brutal. Ich will mithelfen, mitstürmen. Ich kann nicht mehr ruhig dasitzen und einfach nur zuschauen. Endlich fällt das 3:2. Ich stürme auf den Platz zu Basler, der die Flanke geschlagen hat. Schreie ihn an. Was ist los? Weiter! Er jubelt nicht, will raus, stapft zur Linie. Sagt nur, ich bin platt. Ich bin wütend. Bist du narrisch? Wir sind Meister. Mario antwortet nur, egal, ich muss in die Kabine eine rauchen.
Und so klingt das erlösende 4:2 von Marcel Wittecek im Olympiastadion.
Schlusspfiff. Der Wahnsinn. Ich fühle mich wie von einer Zentnerlast befreit. Jeder umarmt jeden. Die Fans springen über die Barrikaden. Vor der Ehrentribüne ziehen wir T-Shirts an mit der Meisteraufschrift und singen We are the Champions.
Doch überschäumende Freude und Partylaune kommen nicht auf. Matthäus rügt die Bayern-Verantwortlichen, die keine gescheite Party organisiert haben. Nicht mal eine Champagnerbar gibt es. Und der blöde DFB hat natürlich auch keine Meisterschale vor Ort. Die gibt es erst nächste Woche, ausgerechnet auf dem Bökelberg beim letzten Saisonspiel.
Aber als der Bus ins Stadion einbiegt, spürt wohl auch Trapp, dass es mit dem Ernst heute nicht so weit bestellt ist. Der Bus hält, aber keiner steigt aus. Denn im Radio läuft gerade der Kultsong von Marianne Rosenberg. Er gehört zu mir. Wir alle bleiben sitzen und singen lauthals mit. Geschlagene 4 Minuten und das in einer Phase, in der sonst höchste Konzentration angesagt, in der keiner ansprechbar ist. Ich habe so etwas in meinen 18 Profijahren noch nicht erlebt.
An das Spiel erinnert sich eh keiner mehr und als die Mannschaft mit der Schale im Gepäck zurück in München ist, steigt dem Käfer eine tolle Sause.
Es ist das beste Fest, das ich je erlebt habe.
Und so endet das Tagebuch doch recht versöhnlich, weil Lothar noch nicht weiß, dass ihn sein Diary-Experiment ein paar Wochen später das Kapitänsamt kosten wird. Schaltet also auch zur nächsten Folge von 11 Leben, die Welt des Lothar Matthäus ein, wenn wir uns Lothars goldenem Karriereherbst in München widmen, mit Gentleman Ottmar Hitzfeld an der Seitenlinie, neuen Feinden im Kader und der Schmach von Barcelona. In diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt und wenn nicht, dann ab aufs Sofa und rein in den Videotext. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Es gibt Spieler wie 2 oder 3, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Ich glaube, das war schon eine ja, sehr bewusste, auch sehr riskante Personalpolitik, die aber ja, letztlich darauf abzielte, zu sagen, wir brauchen die, ja, die größten Charaktere und die größten Führungsspieler.
Es hat damals begonnen, dass der Sommer für die WM absagen hat müssen. Und da hat natürlich Bild sofort die Chance, weil der Bild und hat den Matthäus forciert.
Is this their moment? Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it! Manchester United have reached the promised land.
Lothar fand die Äußerung natürlich scheiße und auch völlig zu Recht. Das war auch sowas von unnötig. Ich weiß auch nicht, ob das aus der Enttäuschung rauskam oder ob ich einen Schuldigen in dem Moment gesucht habe. Aber an ihm lag es sicher nicht.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Ahleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Ahleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!